Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert, herzlich willkommen. Große Hoffnungen ruhen auf der neuen Ampelkoalition in Berlin, etwa wenn es um Innovationen geht, auch im Bildungssektor. Viele gute Ideen entstehen überall im Land, wie etwa Schule verbessert werden kann. Damit die nicht zum Rohrkrepierer werden, kann der Staat gegenlenken. Wie, verraten wir Ihnen gleich. Und wir wollen wissen, wie stark die Quarantäneregeln den Betrieb an Schulen und Hochschulen stören. Schön, dass Sie dabei sind. Wir für Schule, so hieß einer der Hackathons, bei dem hunderte Bürgerinnen und Bürger mitgemacht haben, um im Lockdown nach Lösungen zu suchen, wie es zum Beispiel gerechter zugehen kann in unserem Bildungssystem. Viele Ideen sind da entstanden und wir wollen jetzt mal einen Strich drunter ziehen und gucken, welche der sozialen Innovationen wirklich funktioniert haben und was die Initiativen brauchen von der Politik, aber vielleicht auch von uns als Gesellschaft, um nachhaltig zu sein und nicht nur kurze Leuchtfeuer, die schnell wieder verglimmen. Helfen wird uns dabei Professor Thomas Gegenhuber von der Leuphana-Universität. Er hat mit anderen Forschenden die Hackathons wissenschaftlich begleitet. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Wir haben uns vorgenommen, mal ein Beispiel rauszuziehen, damit es praktisch bleibt. Ich nehme jetzt mal die Idee Lernfair. Da haben sich Schüler und Studierende zusammengetan, um gemeinsam zu lernen, also sozusagen Nachhilfe von Studentinnen und Studenten in der Pandemie. Inzwischen ist Lernfair ein eingetragener Verein und 10.000 Leute haben schon mitgemacht. Klingt nach einem Erfolg, aber es gab nicht so viele, die es so weit gebracht haben, Herr Gegenhuber. Kennen Sie da genauere Zahlen? Lässt sich das einordnen? Denn das Beispiel?
Ja, es ist natürlich so, dass es bei jedem Innovationsprozess, so der so offen ist beim Hackathon, kommen extrem viele Menschen zusammen, die viele Ideen entwickeln. Und von diesen vielen Ideen werden nur einige wenige was. Es ist sowas wie ein Trichter. Das heißt, natürlich kann man bei diesen ganzen Prozessen sagen, wenn da 5 bis 20 Ideen nachhaltig wirken, dann haben wir da schon einen Erfolg erzielt.
Worin steckt denn das Potenzial solcher Initiativen wie Lernfair aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das große Potenzial ist einfach, dass wir wissen im Bildungssystem, wir müssen aufholen in Deutschland. Wir müssen alle gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, um das Bildungssystem zu modernisieren. Und da braucht es einfach das Zusammenspiel zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Und Lernfair ist ein gutes Beispiel, was passieren kann, wenn man sagt, durch die Pandemie haben wir einen akut höheren Bedarf an Lernunterstützung. Und da hat es die Plattform geschafft, Lernfair, abseits quasi der Bildungssystemstrukturen eine Lösung zu finden, um die Schülerinnen zu unterstützen. Und das Spannende an dem Prozess von Lernfair ist, die haben als erstes begonnen, abseits des Bildungssystems die Leute zu vernetzen. Und jetzt, wo sie gewachsen sind, wo sie gezeigt haben, was sie schaffen können, wirken sie innerhalb der Strukturen. Also es gibt jetzt schon Partnerschulen, es gibt schon erste Kooperationen mit Ministerien. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel, dass es gelingen kann, als erstes abseits vom System eine Lösung anzubieten, aber dann in dieses hochstrukturierte Bildungssystem reinzuwirken. Aber natürlich, nicht alle haben so eine gute Erfahrung gemacht.
Ja, Sie sagen gerade und betonen sehr, wie das abseits von schon vorhandenen Bildungsinstitutionen stattgefunden hat. Ist das eine Bedingung, dass Schule und andere sich erstmal raushalten?
Ich würde das von ab sagen, es hängt davon ab, was für ein Problem wir lösen wollen. Für Lernfair war es ja klar, es gibt, da hat ja schon vorher Nachhilfeangebote gegeben und die haben einfach eine alternative Infrastruktur aufgebaut, die wichtig ist. Und dann gibt es natürlich Probleme, wo es von Anfang an wichtig ist, dass die Schulen, die Ministerien mitspielen. Das ist natürlich dann wesentlich schwieriger, so quasi in dieses System einzudringen. Vielleicht ein anderes Beispiel, das ist die Initiative Hacker School, die waren bei Update Deutschland dabei, die machen Programmierkurse für Kids. Und deren Hauptproblem ist einfach, sie finden bei den Schulen keine Ansprechpersonen. Ein paar Schulen machen mit, wo äußerst engagierte Lehrerinnen sind, aber sie kriegen viele Absagen von anderen Schulen, die sagen, wir haben einfach keine Ressourcen, wir würden das gern machen, wir können das einfach nicht organisieren. Und das ist natürlich dann die Frage bei der Art des Problems, können wir Strukturen schaffen, dass Schulen, aber auch Ministerien offener für Ideen und Angebote von außen werden, die unseren Kindern helfen, bessere Bildungschancen zu realisieren.
Wir berichten hier bei Campus und Karriere häufig mal über solche Best-Practice-Beispiele, wie Sie sie jetzt auch wieder aufgeführt haben. Und häufig stellt sich tatsächlich dann die Frage, ja super Idee, aber warum gibt es das nicht flächendeckend? Und Sie sagen gerade, die Bildungsministerien, die Schulministerien müssten da aufmerksam sein und dann auch finanziell oder personell unterstützen. Warum funktioniert das nicht und wie lässt sich das ändern?
Na, ich glaube, das Erste ist einmal, wir brauchen einen Sinneswandel. Und ich glaube, das neue Ampel-Koalitionsprogramm mit diesem Aufbruch versucht auch einen Kulturwandel herbeizuführen. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Bei Wir für Schule hat es einen Pitch gegeben der Initiativen vor allen Kultusministerinnen der Länder. Und ein Statement der Kultusminister war: Oh, das ist aber ziemlich professionell, wie es hier abgeht. Also die Bildungspolitiker waren sichtlich überrascht, wie professionell da die ganzen Initiativen wirken. Und ich glaube, wir müssen einerseits mal sehen, zivilgesellschaftliche Initiativen können gute Dinge machen. Und dann ist natürlich die andere Thematik, was können wir strukturell ändern, damit wir solche Dinge skalieren können. Da geht es darum, die Schulen mit mehr Ressourcen auszustatten und natürlich aber auch, wenn es gute Initiativen gibt, wie kann man die auch finanziell unterstützen?
Das heißt, es braucht eine Schnittstelle oder wer soll das regeln?
Genau, wir brauchen eine Schnittstelle. Und ich glaube, eine Sache, wie wir Schnittstellen schaffen können, ist, können wir Schulen mehr Ressourcen geben, damit sie sich mit neuen auseinandersetzen können. Und wenn Innovation passiert oder wenn Schulen bei sowas wie Lernfair mitmachen, dann machen die das in ihrer Freizeitarbeit.
Das läuft ja wieder darauf hinaus, dass wir zwei Forderungen haben. Wir brauchen mehr Personal und mehr Geld. Haben Sie vielleicht noch weitergehende Ideen, was noch notwendig ist, um Innovationen in unser Bildungssystem hineinzubekommen?
Ja, das ist natürlich in dieser Debatte und letztendlich heißt es immer, Politik muss auch in Zahlen gegossen werden. Ich glaube, das eine ist der Sinneswandel. Das andere ist der Aufbau der Schnittstellen, aber auch der Aufbau einer entsprechenden Kultur. Man öffnet sich. Und das dritte bei Finanzierung ist schon ein bisschen anders gelaufen. Da geht es auch um Wertschätzung. Wenn es solche Sachen wie Lernfair gibt, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir jetzt einen Förderkanal aufmachen, sondern es geht einfach auch darum, dass wir proaktiv schauen und Scouting machen, wenn wir gute Initiativen sehen, wie können wir als Staat die proaktiv zu unterstützen und die zu skalieren. Weil jetzt ist ja unsere Förderlogik immer, wir machen halt ein Förderprogramm. Und vielleicht müsste man einfach auch proaktiv gehen, wenn wir sehen, dass Dinge gut funktionieren, gehen wir auf die hinzu und sagen dann, hey, wie können wir euch unterstützen? Wie können wir schauen, dass das, was jetzt hier lokal passiert, dass wir das verbreitern können?
Wie können Ideen für gute Bildung so unterstützt werden, dass sie nachhaltig sind und langfristig Wirkung entfalten können? Professor Thomas Gegenhuber hat das erforscht für die Vodafone-Stiftung und hat seine Resultate vorgestellt. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür.
Danke sehr.
Und wir bleiben bei den guten Ideen für gute Bildung und stellen Ihnen gleich mal ein weiteres Beispiel vor, das sich mit Jugendlichen in Berlin beschäftigt, die durch alle Raster gefallen sind und trotzdem ihren Weg zu einem Schulabschluss schaffen können. Jugendliche, die selbst entscheiden, wie sie ihre Zeit in der Schule verbringen. Also Schule ohne Stundenplan, aber basierend auf Freiwilligkeit und Interesse. Kann niemals funktionieren. Der Mensch braucht Regeln und gewissen Zwang, sagen Kritiker.
Ideen für gute Bildung.
Dass Schule ohne festen Stundenplan doch funktioniert, gerade bei denen, die durch das klassische Schulsystem mit klaren Strukturen und Vorgaben gerasselt sind, das zeigt das Street College in Berlin. Dort läuft der Unterricht ganz nach dem Zitat von Albert Einstein: Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Anja Nils durfte im Klassenzimmer in Kreuzberg dabei sein.
Okay, was machen wir als nächstes, wenn wir hier stehen, haben 10 zum Quadrat und hier steht 30 zum Quadrat?
Wir rechnen wieder Minus, also 10 zum Quadrat minus 30 zum Quadrat.
Aber nein, zuerst 10 mal 10, dieses hoch 2 rechnen,
ja.
100.
Stimmt.
Und bei 30 mal 30 sind es, glaube ich, 900.
Perfekt.
Fatih Öztuprak bereitet sich auf den mittleren Schulabschluss vor. Nicht in einer normalen Schule, sondern am Street College in Berlin-Kreuzberg.
Bis jetzt, ich war in verschiedenen Maßnahmen und so. Und ich muss sagen, innerhalb von der Zeit habe ich Satz des Pythagoras viel schneller gelernt als in den anderen Schulen. Also ich schätze das hier auf jeden Fall. Das System ist auch sehr gut.
Das System ist vor allem anders, erklärt Leiterin Tanja Ries. Schülerinnen und Schüler, die in normalen Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen bisher nicht klargekommen sind, können hier ihren Schulabschluss nachholen oder ihren Interessen gemäß lernen. Freiwillig und selbstbestimmt. Denn Träger des Street College ist der Verein Gangway, der hier Bildung genau so organisieren wollte wie sonst Straßensozialarbeit.
Also zu sagen, wir arbeiten komplett bedarfsorientiert. Und das heißt, alle Kurse, die es jetzt hier gibt, sind quasi ausschließlich entstanden, weil junge Menschen gesagt haben, das will ich machen. Das will ich lernen, das interessiert mich.
Die jungen Leute kommen aus unterschiedlichen Situationen. Ehemalige Straßenkinder sind genauso dabei wie Jugendliche, die einen Tipp von anderen Projekten bekommen haben, durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder über das Internet, sagt Caro Schnabel, die Gesang unterrichtet und als Lernbegleiterin arbeitet. Individuelle Interessen sollen hier gefördert werden.
Und daraus haben sich immer mehr Bedarfe entwickelt, wie Audiodiplomkurs, Nähen, Film, Schauspiel. Und es gibt dann auch immer wieder Kurse, die dann stattfinden, weil der Bedarf da ist. Wie zum Beispiel, wir hatten mal Gebärdensprache und irgendwann war der Bedarf nicht mehr da und dann gibt es den Kurs auch nicht mehr.
Unterrichtet wird das, was nachgefragt wird. In kleinen Gruppen mit höchstens 3 Schülern und notfalls auch im Einzelunterricht für alle Teilnehmer kostenfrei. Kai Schröder unterrichtet Mathe und politische Bildung. Eigentlich ist er Ingenieur. Seinen Traumjob hat er aber hier gefunden.
Alle Leute, die hier unterrichten, die haben halt ein anderes Verständnis davon, wie man Bildung vermitteln kann und sollte. Und das Wichtigste ist einfach individuell auf jede einzelne Schülerin, auf jeden einzelnen Schüler einzugehen und da zu gucken, was bringen die mit, welche Stärken haben sie auch und da anzudocken und überhaupt nicht irgendwie auf diese Fehlerkultur draufzugehen und zu sagen, hier, was kannst du nicht, da musst du.
Seit 2018 gibt es das Street College an diesem Ort. 250 junge Menschen kommen regelmäßig hierher. Ungefähr 100 nehmen jährlich am Lernlabor teil, wo es darum geht, einen Schulabschluss nachzuholen. Cem Eyüpoglu steht kurz davor.
Ich bin gerade jetzt in der Prüfung auch und habe jetzt so 2 Noten, die nicht gut sind, aber habe jetzt halt in der Nachprüfung nochmal, kann ich die verbessern und habe noch meine mündlichen Prüfungen.
Cem Eyüpoglu ist 28, lebte in verschiedenen Heimen und rutschte immer wieder durch das normale Raster, kam mit Druck nicht klar und verließ die Schule ohne Abschluss. Erst hier habe er den Spaß am Lernen wiedergefunden.
In der Schule ist es ganz anders, da ist vorgeschrieben, das muss gemacht werden, zack, zack und dann fertig. Und hier kannst du einfach frei lernen, du kannst jederzeit rausgehen, eine Zigarette rauchen, du kannst dir halt was in der Küche zum Essen machen. Man kann halt auch hier drinnen sitzen und einfach erstmal auch ankommen und sich entspannen oder sonst kann man halt auch Unterricht gehen, wo man Lust drauf hat und wenn man da ist, dann wird es halt nicht vorgeschrieben, dann kann man selber sagen, was man machen will. Und dann macht man das halt und für sich selbst und lernt. Und wenn man eine Frage hat, kann man immer nachfragen.
Inzwischen kommt er fast jeden Tag und hat auch schon Pläne für die Zukunft.
Ich will Ausbildung machen als Krankenpfleger. Ich will mir dann halt einen Job suchen, wo man vielleicht so in der Praxis oder tagsüber ist und dann hat man halt abends Feierabend. Und auch wenn das vielleicht gesucht wird, trotzdem auch so ein Schichtdienst und andere Sachen. Aber trotzdem, ich bin dann halt trotzdem für Leute da und helfe denen gerne.
Geschichten wie diese machen Leiterin Tanja Ries stolz. 80% derer, die sich hier zum Lernlabor anmelden und woanders gescheitert sind, schaffen einen Schulabschluss als Grundlage für eine Ausbildung. Dass sie das selbst wollen, sei dabei das Allerwichtigste. Mit Zwang und Sanktionen erreiche man gar nichts.
Weil wenn jemand hier ankommt und sagt, ich komme jetzt hierher, dann ist ja der Punkt schon da, dass es eine Freiwilligkeit gibt. Das heißt, diese Freiwilligkeit ist schon das A und O.
Mütter und Väter, die bis nachts am Rechner auf die Nachricht warten, ob die Pooltestung ihres Kindes einen Corona-Fall entdeckt hat. Schulleitungen, die jeden Morgen neu schauen müssen, in welcher Klasse wie viele Kinder jetzt in Quarantäne sind und fehlen. Keine Frage, die aktuelle 4. Welle verlangt allen, die in Sachen Schule unterwegs sind, viel ab. Wieder einmal. Und die Nerven liegen inzwischen wirklich blank, wie die Recherchen aus Bayern zeigen. Anna Kücher dort bei Eltern und Schulleitungen nachgefragt, wie sie sich in diesen Wochen kurz vor Weihnachten organisieren.
Schulleiterin Andrea Sran ist am Limit. Die Inzidenzen in München explodieren und immer mehr Schülerinnen und Schüler an der St. Konrad-Grundschule im Münchner Vorort H müssen in Quarantäne.
Was einen Riesenaufwand bedeutet und eigentlich managen wir nur noch die Corona-Krise. Und alles andere läuft nebenbei und on top. Und gefühlt ist es eine 7-Tage-Woche rund um die Uhr mit ein paar Unterbrechungen, wo man dann wirklich in den Todesschlaf fällt.
Andreas Rann spricht als Schulleitersprecherin im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband vielen ihrer Kollegen aus der Seele, die gerade an der Situation verzweifeln. Die Gesundheitsämter sind überlastet und kommunizieren nur noch per E-Mail. Auch die Labore kommen mit dem Auswerten der Tests nicht mehr hinterher.
Das kommt sehr verzögert. Also wir schauen oft bis nachts, müssen wir das abrufen und schauen, ob da ein positiver Fall ist. frühest um 5 ist man schon wieder im Portal und schaut, haben wir jemanden Positiven, wen müssen wir dann informieren, dass diese Leute und Kinder nicht in die Schule kommen.
Derzeit sind laut Kultusministerium etwa 1,94% der Schülerinnen und Schüler in Bayern in Quarantäne. Das entspricht 32.000 Kindern und Jugendlichen. Die Regeln sind eigentlich klar. Wer Kontakt zu einem infizierten Schüler oder zu einer Lehrkraft hatte, muss 10 Tage zu Hause bleiben und kann sich frühestens nach 7 Tagen freitesten. Doch diese Kontaktbestimmung ist gar nicht so leicht, sagt Schulleiterin Sran, und sie bleibt an den Lehrern hängen, weil die Gesundheitsämter dazu nicht mehr in der Lage sind. Es ist ja auch nicht so, dass die Kinder immer 6 Stunden den gleichen Banknachbarn haben.
Sondern da gibt es Gruppenmischungen in Religion, Ethik, in WG. Es gibt Schwimmunterricht, also der sorgt dann auch dafür, dass wir teilweise dann entweder alle Jungs oder alle Mädchen schicken müssen in Quarantäne, weil allein durch die Dusch- und Umkleidesituation dann diese Kinder als enge Kontaktpersonen gewertet werden. Also es sind x Dinge je bei jedem einzelnen Fall abzuklären.
Viele Kinder haben auch große Ängste, erzählt Bernd Wahl, Rektor von der Mittelschule an der Lehrer-Wirth-Straße in München.
Die sind erstmal verunsichert, wissen gar nicht, was jetzt passiert. Dann müssen wir die beruhigen. Dann müssen wir schauen, dass die Eltern verstehen, was sie jetzt zu machen haben. Die Leute brauchen schon auch zu Hause eine gewisse Anleitung, wie es jetzt weitergehen soll. Und da übernehmen wir halt viel davon, was eigentlich Arbeit des Gesundheitsamtes wäre.
Von einzelnen Verbänden werden jetzt auch schon Forderungen nach Distanzunterricht laut, zum Beispiel vom Realschullehrerverband. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft kann sich auch vorgezogene Weihnachtsferien vorstellen, um Lehrer, Eltern und Schüler zu entlasten. Davon will das Bayerische Kultusministerium bislang aber nichts wissen. Auch Landesschülersprecher Moritz Meusel fordert so lange wie möglich Präsenzunterricht. Seiner Meinung nach könnten längst viel mehr Schülerinnen und Schüler geimpft sein.
Wir haben schon im Sommer Impfangebote direkt an den Schulen gefordert und bis heute war das nicht der Fall. Und dann wundert man sich oder man darf sich jetzt als Schülervertreter anhören, hey, wieso ist denn die Impfquote bei euch nur bei 40%? Bisschen direkter das Impfangebot wäre super und das muss jetzt auch wirklich schnell gehen.
Auch sei es wichtig, endlich den Lernplan anzupassen. Viele Schülerinnen und Schüler hätten immer noch große Lücken aus den letzten Lockdowns.
Das wird momentan wieder richtig, richtig stressig und die Notenjagd ging auch schon wieder los, weil eben jetzt auch viele Lehrerinnen und Lehrer nicht wissen, wie geht's weiter. Es wird ja spekuliert ohne Ende und dementsprechend versuchen die Lehrkräfte jetzt natürlich vorzubauen, machen Noten ohne Ende. Also wir werden überhäuft mit Leistungsnachweisen, Klausuren, Abfragen und so weiter. Und das ist natürlich für die Schülerinnen und Schüler, die ohnehin schon Lücken haben, es ist eine Tortur und eigentlich selbst für die Guten kaum zu schaffen.
Pech haben die, die in Quarantäne sind, denn von einem guten Hybridunterricht sind die meisten Schulen weit entfernt.
Ja, und so wie es in der Schule gerade läuft, damit der Präsenzunterricht funktioniert, das ist das eine. Aber vor dem gleichen Problem stehen natürlich die Hochschulen. Jede entscheidet da für sich, ob und wie viel Lehre direkt im Hörsaal oder Seminarraum stattfindet und auch unter welchen Bedingungen. Einige erwarten 2G von allen in Präsenzveranstaltungen, andere bleiben bei 3G-Regeln. Studierende fühlen sich in diesen Wirrwarr alleingelassen und fordern Änderungen. Welche Ideen es da gibt, fasst Armin Himmelrath zusammen.
Lone Grothehr hat genug. Die Hamburger Journalistikstudentin ist Vorstandsmitglied beim studentischen Dachverband FZS, dem freien Zusammenschluss der StudentInnenschaften. Und sie ist genervt davon, dass es jetzt mitten im 4. Corona-Semester an den allermeisten Hochschulen immer noch keine klaren Vorgaben für den Umgang mit der Pandemie gibt.
Das heißt, die Hochschulen sind weiterhin komplett auf sich selber gestellt, wenn es darum geht zu überlegen, bleiben wir weiter im Präsenzbetrieb und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen bieten wir weiter Präsenzlehre an, bieten wir hybride Formate an oder kehren wir sogar zurück zu reiner Online-Lehre.
Für die Studierenden, sagt Lone Grothehr, sei das ein mittlerweile unhaltbarer Zustand, vor allem weil sich der unklare Umgang mit Corona an Unis und Hochschulen schon so lange hinziehe.
Das sorgt natürlich auch unter den Studierenden für total viel Unsicherheit und Verunsicherung. Wir als bundesweite Studierendenvertretung fordern daher, dass es einheitliche Regelungen gibt, ab wann welche Regelungen an den Hochschulen greifen.
Doch das mit der Einheitlichkeit ist natürlich nicht ganz so einfach, das weiß auch Lone Grothehr. Da gibt es einerseits die politische Zuständigkeit der Länder. So hat Sachsen am Montag die epidemische Notlage erklärt. In anderen Bundesländern bewerten die Regierungen das ganz anders. Und dann kommt noch die Autonomie der Hochschulen hinzu. Die Uni Hamburg zum Beispiel wechselte am Montag in den 2G-Betrieb. Andere Hochschulen sind dagegen schon wieder komplett im Online-Modus. Diese Uneinheitlichkeit habe Folgen für die Studierenden, warnt Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks.
Nun sind wir noch, muss man sagen, in einem Nebeneinander von Präsenz- und Online-Lehre, aber niemand weiß, wie lange das noch stattfinden kann. Eins ist zumindest klar, die drei digitalen Pandemiesemester haben von vielen Studierenden hohen Tribut gefordert. Die Probleme reichen von depressiven Verstimmungen über Einsamkeit bis hin zu Ängsten vor Verschuldung, im Extremfall sogar zu Suizidgedanken. Die Nachfrage nach psychosozialer Beratung der Studierendenwerke ist stark angestiegen.
Anbuhl fordert daher ein Sonderprogramm zur Unterstützung der Studierenden, so wie es das als Bund-Länder-Aktionsprogramm für Kinder und Jugendliche bereits gab. Das Geld werde vor allem für die psychosoziale Beratung benötigt.
Dazu veranschlagen wir 10 Millionen Euro in den kommenden 4 Semestern. Die Studierenden haben sich bisher in der Pandemie mit der älteren Generation und anderen vulnerablen Gruppen solidarisch gezeigt. Jetzt brauchen sie die Unterstützung der Regierungen in Bund und Länder.
Eine Einschätzung, die auch Jannelia Koschel teilt. Die 24-Jährige ist Wirtschaftspsychologin. Für ihre gerade fertiggestellte Bachelorarbeit an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hatte sie über 110 Studierende zu ihrer Situation in der Corona-Krise befragt.
Was sich dabei gezeigt hat, ist, dass Studierende, vor allem Erstsemesterstudierende, mit sozialer Isolation und Einsamkeit konfrontiert sind und sich aus diesen beiden Konstrukten drastische Auswirkungen auf das psychische Wohlempfinden ergeben können.
Hier müssen die Hochschulen mit konkreten Angeboten gegensteuern, sagt Jannelia Koschel.
Daraus lässt sich auch ableiten, dass ein Bedarf dafür besteht, dass Studierende unterstützt werden, sich sozial zu integrieren und untereinander zu vernetzen, dass virtuelle Formate, Präsenzformate allerdings nicht komplett ersetzen können und es im Hinblick auf die psychische Gesundheit ratsam wäre, Präsenzveranstaltungen durchzuführen.
Das fordert auch Lone Grothher vom FZS. Die Unis und Hochschulen, sagt sie, müssten ab sofort im Hybridmodus mit 2G arbeiten, also nur noch Geimpfte und Genesene zu den Veranstaltungen zulassen und für alle anderen digitale Formate anbieten. Und es müsse weitere grundlegende strategische Entscheidungen geben.
Für uns gehört dazu unter anderem zwingend die Nichtanrechnung von Prüfungsversuchen, aber auch genauso wichtig eine einheitliche Verlängerung der Regelstudienzeit um ein weiteres Semester.
Für die vergangenen 3 Semester gab es diese Entscheidung schon einmal. Jetzt, sagt Lone Grothher, sei also wieder die Politik gefragt, in den Ländern und beim Bund gleichermaßen.
Die fabelhafte Welt des Walt Disney feiern die Kolleginnen von Corso Kunst und Pop in dieser Woche rund um den 120. Geburtstag des US-Produzenten. So auch heute. Ich wünsche viel Spaß dabei und danke für Ihr Interesse bis hierhin an Campus und Karriere. Ich bin Stefanie Gebert. Schönen Radionachmittag noch. Tschüss.